Wir haben gerade im Moment eine spannende Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das ganze Hickhack mit Besucher, ja, nein, Corona hinher, ist eh nur Kommerz. Ich gucke mir es einfach gar nicht an dieses Mal. Und dann habe ich einen Streamingdienst entdeckt. Und habe ich gedacht, okay, da kannst du ja dann doch mal vielleicht reingucken, weil mir geht es so, dass die Auswahl, die die Öffentlich-Rechtlichen treffen an Sportarten, die sie übertragen, manchmal etwas zu eng ist. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die gucke ich total gerne, zum Beispiel Volleyball. Ich habe einfach früher selber viel Volleyball gespielt und ich gebe zu, für jemanden, der kein Fan ist, ist Volleyball jetzt nicht die interessanteste Übertragung. Ja, weil das ist meistens so Aufschlag, Annahme, Zuspiel, bumm, Ball tot. Ja, und es geht dann so die ganze Zeit hin und her, aber für jemanden, der sich mit dem Spiel auskennt, ist total spannend. Ja, also richtig an Spannung nicht zu überbieten. Oder ich habe dieses Mal das erste Mal dieses Skateboard-Wettbewerb angeguckt. Das gibt's, glaube ich, so erst seit diesem Mal, ist das olympisch und da gewinnt halt geschwind eine 13-Jährige. Eine 13-Jährige, ja, Japanerin. Und die macht da Sachen auf dem Skateboard, da denkst du, was ist hier los? Ja, also wo ist die Schwerkraft auf einmal hin? Und ich weiß noch, als ich in dem Alter war, da wäre das für mich das Größte gewesen, bei Olympia teilzunehmen, ja, oder irgendwie so einen großen Wettbewerb zu bestreiten. Ich war mal ein bisschen sportlicher und habe früher als Kind Handball gespielt und Volleyball total gerne und irgendwie war das so der Kampf meines Lebens, da irgendwie so auserwählt zu werden und sowas mal machen zu dürfen. So Olympia, könnt ihr euch das vorstellen, für euer Land reinlaufen und vielleicht die Fahne tragen und dann so winken, so hey, guck mal, alle gucken mir zu. Wahnsinn, ja, das war für mich mein Ding gewesen. Total krass. Da muss man sich dann fragen, also wenn jetzt irgendwie Volleyball nicht euers ist, was ist denn vielleicht euers gewesen? Ich weiß, der Peter hat Handball gespielt mal früher. Hast du nicht davon geträumt, Handball mal Nationalmannschaft zu spielen oder so? Warst du viel zu aufgeregt? Für mich war das echt immer ein Ziel. Also ich weiß nicht, was eure Disziplin ist, aber für mich wäre es das gewesen. Und der es gibt einen Sportteil auch in der Bibel, so ganz, ganz kurz. Das schreibt Paulus, glaube ich, an die Korinther in einem Brief, dass sie laufen sollen wie ein Sportler und dass sie einen Lebenslauf haben sollen, der konzentriert ist, der auf den Sieg ausgerichtet ist. Und es kommt jetzt ein bisschen komisch, weil wir vorher gesagt haben, wir müssen uns nicht anstrengen, um Gott zu gefallen. Ja, das ist immer noch wahr. Und trotzdem schreibt Paulus folgende Sachen. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Was meint er denn hier? Er meint ja nicht, kämpf wie ein Boxer und sei total fokussiert und trainier dich wie verrückt, damit du Gott gefällst. Sondern ich glaube, es geht hier natürlich um den Lauf des Lebens, wie das dann weitergeht. Wir sind Kinder Gottes, angenommen in seiner Familie. Und wie geht's jetzt weiter? Deswegen geht's für mich nicht nur um die Heiligung des eigenen Lebens, sondern auch um die Entwicklung des gottgegebenen Potenzials, was er in uns gesteckt hat. Und vielleicht ist so, also die Predigt zielt darauf ab, zu wecken, was Gott in euch gelegt hat. Und vielleicht hat man auch mittlerweile irgendwann mal so den Kontakt so ein bisschen verloren zu dem, was Gott da reingelegt hat. Und da möchte ich gerne ansetzen. Manchmal fragt man sich dann halt, was ist denn meine Disziplin? Was ist deine Disziplin? Also wir sind nicht alle Läufer und Paulus richtet sich ja nicht nur an Läufer und Boxer, sondern auch an Volleyballer und an Tänzer und an Evangelisten und an Menschen, die es mit Gebet auf dem Herzen haben. Was ist deine Disziplin im Sport? Aber viel, viel wichtiger, auf der Rennbahn von Gottes Reich, was ist eure Disziplin, wo will Gott noch viel mehr euer Potenzial schöpfen? Wo bringst du dich ein? Manche von euch denken jetzt vielleicht, ich habe eigentlich gar nichts. ich weiß nicht, ihr habt nichts. Und manchmal frage ich mich dann so, wie geht eigentlich Gott damit um? Was für Menschen erwählt Gott sich? Und ich weiß noch, wie es früher im Sportunterricht war. Da wurden zwei Leute ausgesucht, die durften dann die Mannschaften wählen. Und ich fand es immer ganz cool, weil ich war einer von den Ersten, der gewählt wurde. Angeber. Aber dann gibt es ja auch noch die, die als Letztes gewählt werden. Und die vielleicht auch gar nicht gewählt werden. Am Ende müssen halt dann doch irgendwie alle zugeteilt werden, ja, und dann kommst du vielleicht als Letzter auf der Bank sitzend doch noch in das Team, was nachher gewinnt, aber eigentlich wollten die dich ja gar nicht haben. Und das ist so ein schweres Gefühl, und ich krieg das jetzt gerade auch dadurch, was ich vorher erzählt habe, über meinen Sohn zu spüren, der das auch berichtet hat, dass er immer der Letzte ist, der gewählt wird. Und in das Gefühl, sich mal reinzuversetzen, wenn man das nicht kennt, ist total heilsam. Und dann sucht man mal die Bibel ab und guckt mal, gibt's denn da irgendwie solche Beispiele? Und ich habe rausgefunden, drei Punkte, die ich euch heute vorstellen möchte. Es sind diejenigen, die für die Effektivität im Reich Gottes ausgewählt werden und die echt was reißen für Gott, die den Lauf siegreich beenden, die sich anstrengen und das Ziel erreichen, sind nicht immer die Starken. Es sind nicht immer die Starken. Es gibt so eine Geschichte, da kam Samuel, war dafür auserkoren, den König zu salben, und er kommt und sucht, es soll von Gott aus gesehen einen Mann ansprechen, der 8 Söhne hat. Isai heißt er. Ich erzähle die Geschichte ganz kurz, weil die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Er trifft sich mit denen zum Essen und kriegt dann so die Söhne vorgeführt, und der erste Sohn, der ihm vorgeführt wird oder der ihm ins Auge springt sofort, ist ein Riese, ein Hühne, ein Bär, ein starker Typ, ja, und David will sofort eigentlich schon hin, greift schon nach dem Füllhorn, und dann hört er von Gott, halt, nein, das ist er nicht, ich habe ihn verworfen, das ist er nicht. Und das Coole ist, das geht die ganzen 7 Söhne so weiter, die 7, die da sind. Und dann sagt irgendwann Samuel zu dem Vater, ja, aber wir haben immer noch keinen, Gott hat noch keinen erwählt. Welches ist denn der Letzte, der noch auf der Bank sitzt? Wo ist denn noch einer, der noch drauf wartet? Und dann kommt ja raus, dass der nicht mal zur Wahl stand, weil die haben ihn ja sozusagen versteckt. Der war ja noch auf der Weide, der kleine David. Der war nicht mal zur Auswahl eingeladen, der war noch nicht mal da. Und dann wird er vorgeführt und sofort sagt Gott, das ist er. Und der entscheidende Spruch, den Gott, die entscheidende Weisheit, die Gott da eigentlich raushaut, ist, für Menschen ist wichtig, was wir mit den Augen sehen, was wir mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und da stelle ich mir die Frage, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts, was ich zu geben habe. Gott sieht dein Herz. Gott weiß, was du zu geben hast. Gott weiß, was er in dich gelegt hat und welches Potenzial er in dich gesät hat. Gott hat es dir vielleicht auch schon mal gesagt, vielleicht hast du schon ein Gefühl dafür bekommen. Aber vielleicht hast du selber, weil du so oft der Letzte warst auf der Bank, den Kontakt verloren zu dem, was in deinem Herz ist. Vielleicht hat Gott den Kontakt noch da und er sieht dein Herz an, aber du siehst, auch wenn du in den Spiegel schaust, siehst du das, was vor Augen ist. Und nicht mehr das, was Gott gesät hat in dein Herz. Also die Frage, es sind nicht immer die Starken. Gott sieht das Herz an, und kenne ich mein Herz eigentlich noch? Oder habe ich den Kontakt zu dem, was Gott in mich gesät hat, verloren? Dann der zweite Punkt, das toucht jetzt natürlich ganz krass die Situation mit meinem Sohn gerade. Es sind nicht immer die Beliebten, die für das Reich Gottes effektiv sind. Was tun wir nicht alles, um beliebt zu sein? Also wir geben echt manchmal uns selber so ein bisschen auf, um noch zu der Gruppe zuzugehören, in der wir drin sind. Und weißt du, wie lange das bei euch her ist, dass es das letzte Mal so war? Aber manchmal hast du, oder habe ich halt in Freundeskreisen Dinge getan oder gut gefunden, die ich vielleicht nicht hätte gut finden sollen. Ja, oder Dinge mitgemacht, wo ich gedacht habe, Ja, okay. Blöd eigentlich, ist nicht mein Interesse, aber ich mache halt trotzdem mit. Weil man will halt irgendwie dazugehören und nicht ausgestoßen sein. Und da finde ich jetzt gerade halt meinen Sohn echt eine krasse Nummer, dass er das im Prinzip überhaupt nicht braucht, nicht will und irgendwo woanders abgesättigt ist, was das angeht. Aber Gott hat gesagt, das ist dieser Drang nach Zugehörigkeit ist was Gottgegebenes. Wir wollen dazugehören und wir sollen auch dazugehören. Gott hat gesagt, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Schon ganz am Anfang ist es nicht gut, dass der Mensch alleine ist, deswegen braucht er jemanden, der bei ihm ist. Und in Lukas 19, jetzt muss ich schon aufschlagen, da haben wir auch eine Geschichte. Den habe ich nicht markiert, so was Blödes. In Lukas 19 geht es um den Zachäus, der ein Steuereintreiber war und der anscheinend Jude war, aber für die Römer Geld eingesammelt hat und damit auch seine eigenen Landsleute denen das Geld abgenommen hat. Und der hat auch manchmal mehr mitgenommen, als er eigentlich hätte sollen. Hat sie eigentlich betrogen, hat so ein bisschen in seine eigene Tasche gearbeitet. Und ich wette, der war total beliebt. Ja, ich wette, den mochten alle. Ja, den konnte jeder leiden. Der hat richtig viele Freunde gehabt. Ja, vielleicht hat er ein paar Freunde gehabt, die halt ein paar falsche Freunde waren. Das kann natürlich sein. Aber das Lustige ist, wenn es darum geht, sich seine Menschen auszuwählen für sein Team, ist Gott bei seiner Olympiamannschaft manchmal echt kreativ. Ja, und dann kommt Jesus, der den ganzen Tag über Kontakt mit echt guten Leuten hatte und hat es ganz dringend und sagt zu ihm, als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn, der ihn nämlich sich versteckt hat, und sagt: Zachäus, komm schnell herab, ich möchte heute dein Gast sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich muss heute bei dir einkehren, ich muss heute bei dir sein. Das ist wie wenn Jesus da langläuft und auf einmal der Heilige Geist sagt ihm, das ist er, den muss ich nehmen. Und dann sagt Jesus, ja, weil er damit davon das gewöhnt ist, auf den Heiligen Geist zu reagieren, sagt er, Zachäus, zack. Ey, ich muss heute bei dir sein. Und wahrscheinlich haben seine Jünger sich umgedreht und gedacht, hä? Was jetzt? Sind wir wieder da? Der Mensch sieht, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz an. Und hier, Zachäus garantiert nicht der beliebteste von allen. Wir machen uns abhängig, das ist das, was ich vorher gemeint habe, wir machen uns dann manchmal auch davon abhängig, wie andere Menschen zu uns stehen, ob wir beliebt sind und ob wir uns dazugehörig fühlen oder halt nicht. Ja? Und in dieser Abhängigkeit, da gedeihen nur ungesunde Dinge. Wir müssen versuchen, davon unabhängig zu werden. So wie mein Sohn scheinbar davon unabhängig ist. Es hat ihn natürlich berührt, natürlich verletzt, natürlich war er traurig. Und natürlich will er auch, dass die Situation so nicht weitergeht. Er hat auch seiner Klassenlehrerin geschrieben, dass das so nicht weitergehen kann. Und trotzdem habe ich im Gespräch mit ihm das Gefühl gehabt, er ist verletzt, aber er ist auch irgendwo davon nicht tief kaputt oder so. Und das war total krass, das zu spüren. Und da hatte eine Unabhängigkeit. Ich glaube, dass wir nicht komplett unabhängig sein können, aber dass wir uns abhängig machen müssen von was anderem. Nämlich abhängig davon, dass wir wissen, dass Gott uns auserwählt hat. Ja? Und da gibt es auch gute Beispiele dazu, nämlich den Saulus, der später der Paulus wurde. Der Saulus war unterwegs, Christen zu jagen und sie auch zu töten. Es war seine Aufgabe und er kam aus diesem Bereich und es war seine Gruppe, zu der er zugehörig war, wo er sich wohlgefühlt hat und angenommen war. Er ist auf dem Weg nach Damaskus und auf einmal trifft ihn Jesus. Und zwar so richtig, dass es ihn vom Gaul haut. Ja? Und er kann nicht anders, als dieser Begegnung Respekt zollen und die Seite zu wechseln. Er ist so geflasht davon, dass er das alles, was er gelernt hat in seiner ganzen Zeit als Jude und als schlimmer Verfolger des neuen Weges, sage ich mal, das abzulegen und die Seite zu wechseln. Er war nicht abhängig davon, was die Leute, die zu ihm sagen, wenn er zurückkommt, dass die ihn aus seiner Familie werfen, aus seiner Gemeinde werfen, dass sie ihn, was weiß ich, was alles heißen, sondern er ist halt erstmal in Damaskus geblieben und hat die Seiten gewechselt, weil er abhängig war, nicht von der Meinung der Menschen um ihn rum, sondern weil er sich abhängig gemacht hat von der Wahrheit, die ihm begegnet ist in dieser Begegnung mit Jesus. Dann haben wir einen zweiten Kameraden, den Petrus, die zwei immer mit den Ps. Der Petrus hat gesagt, Jesus, ich folge dir bis in den Tod. Bis in den Tod folge ich dir. Und Jesus hat gesagt, ja, mein Freund, genau. Und bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben oder so. Dreimal krähen, dreimal verleugnet. Ja? Niemals. Und ihr kennt die Stelle, wo er als zugehörig zu den Christen definiert wird, identifiziert wird und das einfach leugnet. Ich habe irgendwie die Zettel immer an völlig falsche Stellen gemacht. Ist das schlimm? Nö, nur wenn ich drüber rede, ne? Nur wenn ich was sag. Egal, ihr kennt die Stelle, ja? Ihr wisst, das ist, und einmal wird er sogar aufgrund von seiner Sprache angesprochen. Das hört man doch an deiner Sprache, dass du auch zu der Gruppe dazugehörst. Und er sagt, nein, gehöre ich nicht dazu. Komplettes Gegenbeispiel zu Paulus, ja? Der, das Lager wechselt, der sich abhängig macht von der Wahrheit, die ihm begegnet ist. Und Petrus, der mit Jesus unterwegs war, der fällt da in dem Moment. Und witzig ist die Begegnung von den beiden. Das kann man im Galater 2 nachlesen. Da kritisiert nämlich der Erste den Zweiten dafür, dass er wieder seinen eigentlich erkannten Weg verlässt und sich einer anderen Gruppe anschließt, um nicht blöd dazustehen. Ich glaube, das lese ich mal vor. Da habe ich, glaube ich, den Zettel richtig. Nee, habe ich nicht. Aber das finde ich. Also es geht darum, Petrus hat eigentlich mit den Ungläubigen gegessen, hat sich mit denen hingesetzt und als dann ein paar Juden dazu kamen oder ehemalige Juden, Juden-Christen, hat er dann gemeint, er müsste das nicht mehr machen, weil das irgendwie unschicklich ist und dass die ihn dann verurteilen könnten. Und das hat Paulus gar nicht gefallen und deswegen sagt er da auch was dazu. Also, als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen sein. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. So wie Petrus handelten auch die anderen Juden in der Gemeinde gegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, befolgst du jetzt das jüdische Gesetz nicht mehr, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie nach den Regeln des jüdischen Gesetzes leben sollen? Letzter Satz führt schon zu weit, aber was ich sagen wollte, ist klar, er hat sich auf der einen Seite so verhalten und dann auf der anderen Seite nicht mehr, wie heißt es hier mit der Wahrheit, von der Wahrheit der rettenden Botschaft abgewichen. Es gibt keine komplette Unabhängigkeit. Die Frage ist nur, was wählen wir die richtige Abhängigkeit? Und wir wollen nicht abhängig sein von der Meinung der anderen Menschen, sondern wir wollen abhängig sein von der Wahrheit. Und dann sind wir vielleicht nicht immer die Beliebten. Das ist halt der Punkt. Letzter Punkt, der hilft mir beim zweiten. Es sind nicht immer die Klügsten, die Gott sich auswählt. Erstes Beispiel, Jesus wählt sich Fischer aus. Soll nicht heißen, dass Fischer dumm sind, aber in dem jüdischen Schulsystem war das so, dass die Jungs erstmal, oder die Leute, die in die Schule kamen, ich weiß nicht, ob Mädchen da dabei waren, keine Ahnung, die lernten erstmal lesen und schreiben anhand von der Tora, also von den fünf Büchern Mose. Und dann mussten sie die auch auswendig lernen. Danach kamen nur die Schüler weiter, die auch schon damit gut abgeschnitten haben. Ja, und die durften dann in das Haus des Talmud eingehen, sagt man dazu. Und die durften dann quasi das ganze Alte Testament auswendig lernen. Und da fand schon eine Auswahl statt. Und wenn dann Schüler noch sehr, sehr gut waren, dann haben die sich einen Rabbi ausgesucht, haben sich bei einem beworben und dann hat der die genommen als Schüler und hat die weiterhin ausgebildet, quasi auch als Rabbiner. Oder er ist mit ihnen auf Wanderschaft gegangen, so wie Jesus das gemacht hat, und hat quasi auf der Wanderschaft die Leute weiter ausgebildet. Wenn du da irgendwo durch das Schulsystem rausgefallen bist, dann bist du halt zurückgegangen zu deinem Vater in dein Elternhaus und hast den Beruf von deinem Vater gelernt, so wie die Fischer, die Jesus da traf. Und als mir das durch eine Predigt klar wurde, habe ich gedacht, das ist ja schon auch cool. Das sind aussortierte Leute. Das sind Leute, die nicht klug genug waren, um, sag ich mal, einen Hauptschulabschluss zu machen. Und die sind deswegen zurückgekommen und mussten halt Netze flicken und Fischer lernen und beim Vater daheim sein. Es ist auch ein Irrtum, zu glauben, nur mal nebenbei, dass die Jünger alle irgendwie so alte Leute waren mit langen Bärten. Das ist in den Jesusfilmen manchmal so dargestellt. Es gibt ein paar Hinweise im Neuen Testament, dass die Jünger so zwischen 14 und 18 Jahre alt waren. Also ein Beispiel ist, dass er die Tempelsteuer aus dem Fisch ja holt und das reicht gerade für zwei Leute. Also außer Jesus kann nur einer über 18 gewesen sein. Also das ist so eine Idee da dabei. Also stellen wir uns mal wesentlich jünger vor. Die sind aus der Schule rausgefallen, weil sie zu doof waren und sind jetzt am Fische flicken, am Netze flicken und Fische fangen. Und Jesus geht vorbei und sagt zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Was so viel heißt wie: Kommt mit mir und seid meine Schüler. Und das ist ein Rabbiner und der kommt vorbei und der wählt sich die aus, obwohl das eigentlich so nicht funktioniert. Sondern eigentlich sollten die ja erst das ganze Schulsystem durchlaufen, bevor die mit einem Rabbiner loslaufen. Also Gott wählt sich nicht die Klügsten aus. Wenn du also sagst, ich bin nicht clever genug, um für Gott was zu bewirken, dann ist das jetzt schon wieder nicht richtig. Paulus macht es noch ein bisschen krasser, der schreibt an die Korinther: Schaut euch mal um unter euch, das sind nicht viele Weise nach dem menschlichen Denken. Ja, das ist so, wie wenn ich zu euch sagen würde, liebe Gemeinde der offenen Tür, schaut euch mal um. Das sind nicht viele kluge Leute hier. Ne? Das tut doch weh, das möchten wir doch heutzutage nicht hören, sowas. Also ich finde, sich einzugestehen, dass man nicht der beste Sportler ist, okay. Sich einzugestehen, dass man vielleicht auch nicht der beliebteste ist, okay, kriege ich auch hin. Sich einzugestehen, dass man nicht der Klügste ist insgesamt, das fällt mir schwerer. Weiß nicht, wie es euch geht. Boah, nee, ist okay, alles gut. Ja, dann ist ja gut. Ja? Also vielleicht denkst du jetzt so, ich kann doch nicht predigen. Ich bin zu dumm dafür. Und dann so, warte mal, guck mal hier. Habt ihr mich gesehen? Ja? Paulus sagt, es sind nicht viele Weise unter euch. Und ey, außerdem, für die Welt ist sowieso eine Dummheit, an Christus zu glauben. Aber wir wissen ja, dass das die Weisheit Gottes ist. Und es ist schon eine krasse Nummer, das so aufzuziehen, ja. Also, Nummer zurück. Wenn du nicht der Stärkste bist, nicht der Erste, der gewählt wird, wenn du oftmals vielleicht auch in deinem Leben der Letzte warst, der gewählt wurde, heißt das nicht, dass Gott dich nicht auswählt, sondern eher, dass er dich auswählt. Also du bist dann eher wahrscheinlich im Team. Wenn du nicht der Beliebteste bist, weil du halt anderen Prinzipien folgst oder weil du nicht abhängig bist von dem, was Menschen über dich denken, dann bist du auch wahrscheinlich eher geeignet für das Reich Gottes, als jemand, der sich verbiegt und die ganze Zeit versucht, allen zu gefallen. Als ich dem Stefan, meinem Freund, den Tanzlehrer, erzählt habe, dass der Noah gemobbt wird in der Schule, hat er gesagt, sag ihm, die Nerds regieren die Welt. Ja, weil, und ich dachte so, hä, was, wie? Und dann sagt er, ja, meinst du, die Angela Merkel war die beliebteste in der Schule früher? Bestimmt nicht. Ja, und irgendwo, es ist simpel ausgedrückt, aber es hat auch schon irgendwie recht. Ja? Also Menschen, die ihren Weg gehen, sind häufig die, die nicht viele Freunde haben. Und der dritte Punkt, wenn du dumm bist oder das Gefühl hast, nicht klug genug zu sein für irgendwas, dann bist du wahrscheinlich auch eher jemand, den Gott auswählt, um etwas mit dir zu machen. Amen. Nehme ich euch alle Ausreden weg gerade. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Vers, den wollte ich eigentlich vorher schon lesen, weil wir es davon hatten, dass Gott uns auserwählt hat, aber der passt halt jetzt auch prima. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Was hat es jetzt damit zu tun? Für mich ist es der Vers, wir sind aus Gott geboren. Es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Es ist kein Zufall, dass du geboren wurdest. Und es ist auch nicht der Wille eines Mannes oder der Wille von Fleisch, dass du da bist. Sondern es ist der Wille Gottes gewesen, dass du hier bist. Und wenn man jetzt nicht sich auserwählt fühlt, dann weiß ich auch nicht weiter. Also wenn ich jetzt nicht einen Frieden bekomme darüber, dass ich nicht zur Olympiamannschaft gehöre und vielleicht auch nie eine Doktorarbeit schreiben werde, aber ich weiß, dass Gott mich ausgesucht hat, dass ich deswegen lebe, weil er das wollte, das gibt mir totalen Frieden. Und das lässt mich aber auch trotzdem den Vers von Paulus ernst nehmen, dass ich den Lauf gehen will und dass ich mich anstrengen will, mein Ziel, das nämlich was das Gott gegebene Potenzial, was in mich gelegt ist, dass ich das auch auf die Straße bringe. Dass ich Diät halte im Sinne vom geistlichen Sinne, also dass ich mich konzentriere darauf, dass das dieser Same, der Gott gesät hat in mein Leben, nehmen wir mal an, ich bin Arzt. Ja, ich bin Arzt. Oh, warum bin ich jetzt auch mal wieder klug? Keine Ahnung. Ich bin Arzt, ja? Dann möchte ich der beste Arzt sein, der ich sein kann. Oder ich bin Erzieher im Kindergarten. Dann möchte ich der beste Erzieher sein im Kindergarten, der ich sein kann, weil Gott dieses Potenzial in mich gelegt hat. Und wenn ich Hausfrau und Mutter bin, dann möchte ich die beste Hausfrau und Mutter sein, die ich sein kann, weil Gott es in mich gelegt hat. Und wenn ich beim Daimler arbeite und ein Team leite, dann möchte ich der beste Teamleiter sein, den dieses Team je gesehen hat, weil Gott das Potenzial in mich gelegt hat, das zu tun. Und wenn ich eine Gemeinde leite, dann möchte ich der beste Gemeindeleiter sein, der ich sein kann, weil Gott dieses Potenzial in mich gelegt hat. Und darauf bezieht sich der Vers von Paulus, dass ich fokussiert bin, dass ich wie ein Athlet mich trainiere und Disziplin halte und versuche, genau dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du den Kontakt verloren hast zu dem, was Gott in dich hineingelegt hat, dann ist das jetzt ein Punkt, wo ich sage, es ist aber unbedingt was da. Nein, ich bin zu dumm. Nein, bist du nicht. Nein, ich bin nicht beliebt genug. Nein, bist du nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich kann das nicht. Ich bin immer der Letzte, der gewählt wird. Nein, das stimmt. Ja, das mag stimmen, aber das ist eher ein Zeichen, dass Gott dich will. Ja? Lasst uns ausgraben und auf die Straße bringen. Matthäus 22, Vers 14. Ich weiß nicht, wer da heute die Dinge umgedreht hat. Da ist Matthäus 5. Das war vielleicht spät heute Nacht. Matthäus 22. Ich glaube, ich habe den auch drauf. Ja, perfekt. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, du hast doch eben gerade gesagt, wir sind alle auserwählt. Ja gut, vielleicht wechsle ich die Begriffe. Viele von ihnen sind eingeladen, aber wenige sind auserwählt. Ich glaube, Gott hat ja alle Menschen eingeladen, zu ihm zu gehören. Ja? So, und jetzt haben wir uns entschieden, dazu zu gehören und wir sind in seinem Volk, in seiner Familie. Wir gehören dazu. Aber was ist jetzt noch mit den wenigen, die auserwählt sind? Ah, das kann ich jetzt wieder als Ausrede nutzen. Kann ich ja sagen, ah ja, guck sie, Gregor, da steht's doch, wenige sind auserwählt. Aber ich glaube, dass diese Auserwählung was mit Bereitschaft zu tun hat, die Hand zu heben und mitzumachen. Das ist so, wie der Bernd vorher aufgerufen hat, mitzuhelfen beim Umzug. Es sind alle, ihr seid alle berufen, mitzumachen beim Umzug. Und wer die Hand hebt, den werde ich auswählen. Und es sind hier, viele sind eingeladen mitzumachen. Ihr seid alle eingeladen mitzuhelfen. Und wenn ihr die Hand hebt, dann seid ihr dabei. Und ich glaube, dass Gott halt einfach in uns alle was gelegt hat und dass das die Frage ist, hebe ich die Hand und mache ich mit? Oder lasse ich das versacken? Und wenn ihr möchtet, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas angesprochen in dem Potenzial, was in mir drin steckt, und das möchte ich auf die Straße bringen, dann ist es an der Zeit, wie ein Athlet, sich einen Plan zu machen, einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, und das Ding anzugehen. Just do it. Ich glaube, dass wir viel zu oft an Dingen, von denen wir wissen, dass Gott es möchte von uns, vorbeischrammen, weil wir einfach das nicht tun. Und wir finden ganz viele Gründe dafür, warum wir das nicht tun. Aber ich hoffe, ich habe euch heute drei weggenommen. Du bist nicht zu dumm, du bist nicht zu unbeliebt und du bist nicht zu schwach. Amen. So, und wenn ihr das Gefühl habt, da ist was, ich sollte eigentlich unbedingt Tennistrainer werden, aber ich habe das voll vergraben und zugeschüttet, oder ich sollte unbedingt was mit Frauen machen und ich will das nicht, ich traue mich nicht, ich habe Angst, ich habe das zugeschüttet, dann finde ich, wir nehmen uns jetzt mal noch 5 Minuten und ihr sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, und dann setzen wir uns mal zusammen bei ein bisschen ruhiger Musik und schütten uns mal das Herz aus. Da darf dann ruhig dann mal kommen, was da ist, was mich motiviert, was ich vielleicht hätte tun sollen vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren. Und dann können wir auch drüber reden, was dann da im Weg stand, um das umzusetzen. Und dann können wir miteinander beten und das festmachen. Ist das eine gute Idee? Ja, okay, die Begeisterung nicht so. Ja, ich sehe schon. Also ich würde mich halt total gerne eigentlich mit euch allen austauschen, was da Gott anspricht oder was da Gott reingesät hat. Aber dafür, das sprengt jetzt den Rahmen. Und ich glaube, es wäre ganz cool, wir hören ein bisschen Musik, hören ein bisschen auf den Heiligen Geist, gucken, was da drin ist, und vielleicht finden wir auch da einen Schritt zu was, was wir neu anfangen müssten, was wir neu beginnen müssten und neu angehen. Seid ihr dabei? Okay. Ich glaube, mit der Formulierung habe ich jetzt ein paar mehr mitgenommen. Also, dann kriegen wir ein bisschen Musik dazu, und ihr dürft eine kleine Gebetszeit haben. Ich mache dann von hier vorne den Abschluss. Vater, ich danke dir für neue Aufbrüche. Ich danke dir für den Samen, den du gesät hast. Und ich danke dir dafür, dass das Bild jetzt einfach auch total passt, dass der Samen, der durch die Erde treibt, dass der ja einen Aufbruch macht. Da bricht ja was auf. Und ich proklamiere das jetzt über jedem, der zuhört, auch über einen Livestream oder das später mal anschaut, dass da neue Dinge aufbrechen jetzt, dass da lang verkrustete Widerstände wegbrechen und dass die Kraft des Samens, den du gesät hast, dass das durchdringt. Vater, ich bete, dass du Widerstände wegnimmst, dass du Schwierigkeiten und Umstände zertrümmerst, die im Weg sind, dass du Gunst schaffst bei Menschen, die helfen, dieses Vorhaben umzusetzen. Ja, und dass du den Weg bereitest, Ich danke auch, Vater, für innere Heilung, Herr, dass im Inneren was heil wird, was davon abgehalten hat, den Weg zu verfolgen. Ich danke dir, Vater, dass du uns kennst und uns ausgewählt hast und uns diesen Samen gegeben hast. Nicht, damit wir damit scheitern, sondern weil wir damit erfolgreich sein werden und du machst keinen Fehler. Du machst auch keinen Fehler in deiner Erwählung. Und ich danke dir, Herr, dass wir alle uns erwählt, auserwählt, berufen und einfach für dein Reich im Team fühlen können. Ich danke dir, Herr, dass es weitergeht und dass wir durch deinen Geist getragen sind, was das angeht. Danke, Vater. Amen.